Deutschlandradio Retro.
Aus den Audioarchiven.
Es sitzen an meinem Tisch heute Abend die ostdeutschen Schriftsteller Max Walter Schulz, Hermann Kant, Paul Wiens. Und die westdeutschen Schriftsteller Heinz von Kramer, Günter Grass und Uwe Johnsen. Sie werden bemerkt haben, dass ich ostdeutsche Schriftsteller und westdeutsche Schriftsteller gesagt habe, obwohl es nach meiner Ansicht weder ostdeutsche noch westdeutsche Schriftsteller gibt, sondern nur deutsche Schriftsteller, so wie es nur einen deutschen Sprachraum gibt. Man spricht auch nicht von einem österreichischen Schriftsteller oder von einem Schweizer Schriftsteller, sondern eigentlich nur von deutschen Schriftstellern. Trotzdem benutzen wir heute das Wort ostdeutsche Schriftsteller und schon seltener das Wort westdeutsche Schriftsteller. Dieser Unterschied, und wir wissen es alle, hat politische Ursachen. Sie hier aber zu diskutieren, scheint mir unnötig zu sein. Wir müssen dann bis in das Jahr 1933 zurückgehen und das wäre für das Gespräch zu belastend. Wir wollen ein Gespräch führen über die Gemeinsamkeiten in der deutschen Literatur und die Nicht-Gemeinsamkeiten und welche Möglichkeiten für morgen bestehen. Deshalb werden wir in diesem Gespräch jede gegenseitige Aufrechnung vermeiden, sondern nur von heute zu morgen sprechen oder versuchen, so zu sprechen. Ob ein solches Gespräch einen Sinn hat, das kann ich jetzt noch nicht beantworten. Ich glaube aber, auf jeden Fall ist es nützlich. Und wenn nur ein Nutzen herauskäme, nämlich der, dass wieder deutsche Schriftsteller überall in Deutschland lesen können und ihr Publikum finden, dann hätten wir schon sehr viel erreicht. Meine drei Fragen an die versammelten Herren sind folgende. Die erste Frage ist, gibt es überhaupt noch eine Gemeinsamkeit zwischen den ostdeutschen Schriftstellern und zwischen den westdeutschen Schriftstellern? Und wie und worin bestehen sie? Wie sehen diese Gemeinsamkeiten aus? Ich frage Sie, Herr Kant, zuerst, welche Gemeinsamkeiten sehen Sie heute noch? Sie werden bemerken, dass ich bewusst positiv frage und nicht negativ. Ich könnte Sie auch fragen, wo liegen die Unterschiede, sondern ich möchte eigentlich wissen und damit das Gespräch beginnen, wo liegen die Gemeinsamkeiten?
Für mich ist es klar, dass wir uns wahrscheinlich ziemlich rasch in das Gespräch hineinbewegen würden, wenn wir uns bemühten, die Nicht-Gemeinsamkeiten herauszustellen. Aber Ihre Frage ist die nach den Gemeinsamkeiten. Auf die Nicht-Gemeinsamkeiten werden wir wahrscheinlich ohnehin kommen. Zunächst einmal die Frage, haben wir überhaupt welche? Und darauf würde ich mit einem glatten Ja antworten. Wobei ich gar nicht einmal daran denke, dass es also zunächst einmal ganz primitive Gemeinsamkeiten gibt, wie etwa die, dass wir, wie Sie schon eingangs betonten, in der gleichen Sprache schreiben. Wobei ich übrigens gleich wiederum anmerken möchte, dass sicher auch im Laufe des Gesprächs sich herausstellen wird, dass bestimmte Sprachunterschiede schon vorhanden sind. Aber ich glaube, wichtiger scheint doch zu sein, dass zumindest wenn ich mich in unserer Runde hier umsehe, dass wir zum Beispiel alle miteinander gemeinsam haben, da wir etwa der gleichen Generation entstammen, aus ihr herkommen, gemeinsam haben, sagen wir, die Erinnerung an den Krieg und das, was mit ihm verbunden war, die Erinnerung und das Erleben der Folgen dieses Krieges und sicher auch den Wunsch, Wiederholungen solcher Vorkommnisse auf unsere Weise unmöglich zu machen. Das halte ich für eine wirkliche Gemeinsamkeit, von der ich ausgehe in unserem Gespräch. Und ich würde mir nur wünschen, wenn ich bestätigt werden sollte.
Ja, das ist richtig erkannt. Diese Gemeinsamkeiten sind zweifellos gegeben, die Gemeinsamkeiten der Vergangenheit. Aber das ist noch eine andere Frage, die mich sehr beunruhigt. Kann nicht auch ein sich Auseinanderziehen der Sprache geschehen und in Fragen der Ästhetik, des Stils und so weiter? Und bestehen hier noch Gemeinsamkeiten, sprechen wir schon, nicht doch schon eine verschiedene Sprache? Das wäre eine sehr, sehr schwierige Sache, nicht, wenn es wirklich so käme und kommen könnte in Zukunft. Herr Wiens, was sagen Sie dazu?
Na, ich möchte dazu sagen, es wäre ja furchtbar, wenn zum Beispiel Herr Jonsson und Herr Gras beide die gleiche Sprache sprechen würden als Schriftsteller. Wir sprechen zwar alle und schreiben alle auf Deutsch, aber jeder schreibt doch das, was er sieht und sagt es auf seine ganz besondere Art und Weise. Und es gibt also sehr viele Unterschiede da und Gott sei Dank, dass es die gibt. Ich möchte doch nochmal auf das zurückkommen, was Sie am Anfang sagten. Ich finde es sehr schön, dass wir miteinander sprechen, indem wir damit anfangen, von heute auf morgen zu schauen. Und ich möchte noch einmal das wiederholen, was der Hermann gesagt hat, ein bisschen anders. Sie erinnern sich sicher, Herr Richter, wir waren zusammen in Leningrad bei dieser Komestagung. Und für mich war eine Gemeinsamkeit, die mir bleibt, zum Beispiel mit Hans Magnus Enzensberger, wo ich sehr wenig Gemeinsamkeiten sehe, in der Art zu schreiben und die Dinge zu sehen, dass wir zum Beispiel zusammen waren auf dieser Stätte von Massengräbern und das im Gästebuch, darüber kann man streiten, nicht wahr, ob ein Gästebuch dort angebracht ist, aber jedenfalls ist es wunderbar, finde ich, dass es ein Gästebuch der Toten gibt, der Toten von Leningrad, wo also die Namen zum Beispiel von Enzensberger und von Bruno Apitz und von Erwin Strittmatter zusammenstehen. Das ist eine Gemeinsamkeit nicht von gestern, sondern das ist eine Gemeinsamkeit für morgen.
Darf ich sagen, Herr Wiens, Sie sprachen da nicht an, dass Sie bekannt ist. Sie sprachen von dem Internationalen Schriftstellerkongress in Leningrad, der von der Komus, das heißt von einer europäischen Schriftstellergemeinschaft, dort veranstaltet wurde. Aber Sie kommen auf diese Gemeinsamkeiten, das sind ja persönliche Gemeinsamkeiten, aber ich spreche von den Gemeinsamkeiten eigentlich der Literatur. Und hier haben wir schon etwas, was mir immer wieder auffällt, dass man von ostdeutschen und westdeutschen Autoren spricht, als sei ein ostdeutscher Autor etwas anderes als ein westdeutscher Autor. Und da fangen all diese Unterschiede an, die immer mehr nach meiner Ansicht einreißen. Und da war eben meine Frage nach den Gemeinsamkeiten. Gemeinsamkeiten in dem Sinne, dass man überhaupt, was kann man noch tun? Wo lesen westdeutsche Autoren in Ostdeutschland? Lesen ostdeutsche Autoren in Westdeutschland? Ist das nicht schon alles sehr getrennt und sehr, ist das nicht schon ein Unternehmen geradezu, was wir hier jetzt versuchen? Uwe Jonsson.
Man sollte es mir nicht als Unverschämtheit auslegen, wenn ich Hans-Werner Richter in einem Punkt widerspreche. Ich halte es den Satz für zweifelhaft, dass wir alle in einer gemeinsamen Sprache schrieben oder uns ausdrückten. Im Groben sieht es so aus, dass zum Beispiel das westdeutsche Lesepublikum die Möglichkeit hat, alle ostdeutschen Werke, nach denen es verlangt, über den Interzonenbuchhandel, über verschiedene Kommissionsbuchhandlungen, sogar über den Brückenverlag, zu beziehen. Das tritt jeweils nicht ein. Nun könnte man sagen, das sei die Schuld der Kritik, insofern als die Erscheinungen in der DDR immerfort als innenpolitische Phänomene abtut und ihnen jeglichen literarischen Wert abspricht. Es ist aber auch so, dass zwischen den Schriftstellern dieser beiden Währungsgebiete durchaus eine Meinungsverschiedenheit herrscht über den einfachen deutschen Satz. Dass Schriftsteller sich nicht einig sind, welcher Satz auf eine literarische Weise gut ist. Und aus diesem Satzbeispiel könnte man kommen zu der Wortwahl, zu den verschiedenen Parteiungen, die in den Worten enthalten sind. Und das im Einzelnen auszuführen ist gar nicht nötig, aber ich frage mich, ist das denn eine Sprache, wenn man über so grundsätzliche, gründliche Dinge nicht einer Meinung ist?
Ja, aber es ist doch dieselbe, es ist doch eine Muttersprache, es ist doch derselbe Stamm. Und da kommen wir ja zu dem, was ich meine, nicht wahr? Entwickeln wir uns nicht auseinander, indem wir doch eine ganz andere Terminologie gegenseitig benutzen. Günther, Gras?
Ja, nun, ich sehe schon diese Auseinanderentwicklung, allein schon hier an diesem Tisch. Ich sehe Heinz von Kramer, ich sehe Uwe Jonsson, sehe mich. Und ich glaube, dass wir drei hier ziemlich privat und jeder für sich da sitzen. Während Herr Schulz und Herr Kant und Herr Wiens doch eine Beziehung haben, eine viel, viel, viel gebundenere Beziehung haben zu ihrem Staat oder zu ihrer Partei und sich auch entweder im Einklang wissen mit ihrer Partei, wenn sie hier auftreten, oder aber sich in Einklang versetzen oder zumindest Rückfrage halten. Man bespricht sich vorher auf einer gewissen Basis. Man ist in Kontakt miteinander und man spricht, glaube ich, nicht in dem Sinn als Privatperson. Ich glaube auch kaum, dass Herr Kant oder Herr Wiens für sich behaupten würden, sie sitzen hier als Privatperson. Und zu Ihnen, Herr Wiens, wenn Sie sich mit Herrn Enzensberger in Leningrad an einer Stätte treffen, der es Opfer gab, viele Opfer gab, so hat das natürlich in der Wirkung nach außen hin etwas Spektakuläres. Und da wir ja von der Gegenwart sprechen und Hans-Werner Richter zu Recht feststellt, dass wir nicht zu weit zurückgehen wollen, kann man ja sagen, wie wäre es, wie schwierig wäre es, zum Beispiel, wenn Sie, Herr Wiens, und Herr Enzensberger oder irgendein anderer Schriftsteller, westlicher Schriftsteller, sich zum Beispiel hier an der Mauer treffen, wo es auch zu Toten gekommen ist, wo nun jeder von sich aus etwas dazu sagen sollte, nicht nur spektakulär. Ich meine, die Möglichkeit ist schon von vornherein beschnitten und da sind wir, da wird auf einmal etwas, was in Leningrad passierte, die Mörder zum Teil leben heute noch, wir haben den Auschwitz-Prozess und dennoch ist das heute zur Historie degradiert, es wird unverfänglich, es wird spektakulär. Während das, was uns heute auf den Nägeln brennt, hier zum Beispiel in dieser Stadt, natürlich die Schwierigkeiten in weit größerem Maße hervorruft, um eine Gemeinsamkeit festzustellen.
Ja, Frau Wiens, glaube ich, will darauf antworten.
Ich möchte dazu erst mal sagen, dass die Tatsache, dass wir hier sitzen, hier in Berlin, ganz gleich, ob nun also 2 Kilometer östlich der Grenze oder 2 Kilometer westlich der Grenze, diese Entfernung ist keine Entfernung. Wir sitzen hier und darüber sind wir uns klar. Und darum sitzen wir ja alle hier an der Nahtstelle, an einer Nahtstelle auf jeden Fall. Und um auf das Spektakuläre zu kommen, Herr Gras, schauen Sie mal, ich glaube, das gehört zum Schriftsteller, ein gewisses Spektakel für die Menschen zu geben. Das tun wir, indem wir schreiben. Und das wissen Sie ja sehr genau. Und ich finde, das Spektakuläre hat seine absolute Berechtigung, wenn es zu etwas Nütze ist. Ich wundere mich, dass Sie wieder davon ausgehen und anfangen, die Unterschiede zwischen uns zu sehen und mit welcher Sicherheit Sie von uns behaupten, dass wir im Namen von Irin Thielmann sprechen. Ich spreche genauso wie Sie in meinem Namen oder
als Privatperson.
Genauso wie Sie als Privatperson sprechen, Herr Gras. Genauso wie Sie, ich würde sogar sagen, mehr als Sie, Herr Gras. Wir sitzen hier, Herr Richter hat es ja gesagt, als Schriftsteller, die in Deutsch schreiben, für ein deutsches Lesepublikum. Was mich sehr interessieren würde, schauen Sie mal, worin wir wirklich auseinandergehen oder verschiedene Auffassungen haben, das ist unsere Meinung zu unserer Stellung in der Gesellschaft, zu unserem Beruf. Ich möchte Sie fragen, es scheint doch, wenn Sie hier so zusammensitzen, Sie und Herr Jonsson haben scheinbar die gleiche Auffassung über das, was ein Schriftsteller in der Gesellschaft zu tun hat. Mich würde interessieren...
Das glaube ich nicht, wir haben oft Gespräche darüber und private Gespräche allerdings, ne, die sich vor keinem Forum abspielen, die aber doch ohne weiteres also Unterschiede klarlegen und zum Teil sogar grundsätzliche Unterschiede klarlegen.
Da kommen wir aber zu einer Frage, die sehr interessant ist. Zweifellos, wir sind alle miteinander befreundet. Jetzt müsste ich wieder dieses blöde Wort westdeutsche Schriftsteller nehmen, oder viele von uns sind miteinander befreundet, und trotzdem bestehen sehr große Unterschiede. Ich habe in Russland den Eindruck gehabt, dass
in Leningrad,
dass auch in den russischen, sagen wir mal im russischen Schriftstellerverband, dort gibt es ja einen Schriftstellerverband, dass es dort sehr verschiedene Fraktionen und sehr unterschiedliche Meinungen gibt. und sehr viel private Meinung. Ob sie sich öffentlich immer so kundtun, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber dasselbe möchte ich auch eigentlich hier voraussetzen, dass Sie hier als Privatpersonen sitzen. Das heißt, dass wir alle hier als Privatpersonen sitzen und uns als Privatpersonen unterhalten. Herr Wiens hat das eben bestätigt. Also sprechen wir weiter. Aber mir bleibt immer diese Sache unheimlich, dass sich unter Umständen durch die deutsche Teilung die Literatur unterschiedlich entwickelt. Und ich habe in letzter Zeit sehr stark den Eindruck. Heinz von Kramer.
Ja, ich habe vorhin eine Nummer, die hier lag, von der NDL, also von der Neuen Deutschen Literatur, die in der DDR erscheint, aufgeschlagen. Und der erste Satz, es war, glaube ich, ein Aufsatz von Joho, der erste Satz begann mit einem Zitat von Becher, das ungefähr besagt, eine neue Literatur verlangt einen neuen Gegenstand. Und ich glaube, unsere Überlegungen sollten einmal darauf ausgehen. Natürlich, in der DDR entsteht eine neue Literatur, bei uns entsteht eine neue Literatur. Beide Literaturen suchen neue Gegenstände zu behandeln. Und da, glaube ich, sind die Differenzen sehr groß. Also wenn wir einmal überlegen, was für neue Gegenstände uns bewegen und wir uns bemühen, sie zu umschreiben, sie darzustellen, soweit wir es können, und was für neue Gegenstände drüben behandelt werden. Das müssen wir einmal, ich meine, das möchte ich jetzt in die Debatte werfen.
Ist dir aufgefallen, ist dir dieser Unterschied aufgefallen? Also die Themenwahl scheint mir drüben eine völlig andere zu sein als hier.
Ja, zum Beispiel, ich versuche mich einigermaßen zu informieren und sehe zu, dass ich Filme, die drüben laufen, mal mir ansehen kann. Auch Filme, die russische Filme, Filme aus den anderen Staaten. Und ich sehe, dass dort ein großes Problem ist, nämlich die Eingliederung des Menschen. Ich sage das jetzt nicht propagandistisch, sondern ich sage es also positiv. Die Eingliederung des Menschen in den Arbeitsprozess, die Bewusstmachung oder vielmehr der Versuch, dem Menschen der Arbeit bewusst zu machen, dass die Arbeit ihm gehört, das Resultat der Arbeit ihm gehört. Das ist ein großes Problem, das ist ein neuer Gegenstand drüben. Ich finde, sehr gut behandelt in einem russischen Roman, In Schlacht unterwegs, von der Nikolajewna. Und vor allen Dingen in unserem Lande, drüben wie hier, müssen die Menschen lernen, dass Arbeit etwas sein kann, was man für sich selber tut, nicht etwas, was man so irgendwie als eine unangenehme Pflicht ableistet oder was nur zu irgendeinem Wohlstand führt. Ja? Das ist ein großer neuer Gegenstand, der für uns wenig in unserer Literatur, hier in der westlichen Literatur, wenig eine Rolle spielt, würde ich sagen. Wir haben ganz andere Gegenstände, die Isolierung des Menschen beispielsweise. Ich meine, jetzt könnte man einen ganzen Fahrplan aufstellen. Die Auseinandersetzung mit der technischen Entwicklung, die uns bevorsteht. Ja, das sind Dinge, neue Gegenstände für uns. Zum Beispiel die ganze technische Entwicklung, die auf uns zukommt, ich meine da auch die Kybernetik, die wird wieder drüben völlig ausgespart. Und zwar so weitgehend ausgespart, wie bei uns nicht gern, also zum Beispiel die Eingliederung des Menschen in einen Arbeitsprozess dargestellt wird.
Aber gemeinsam ist doch, gemeinsam, und hier möchte ich auf eine Gemeinsamkeit kommen, ganz gleich, wie die Themenwahl aussieht, ist es doch so, dass wir überhaupt einer neuen Welt gegenüberstehen, die sich in großer Geschwindigkeit auf uns zu entwickelt. Also wir stehen einer Zukunft gegenüber, die uns neue Anforderungen stellt. Und das gilt nach meiner Ansicht sowohl für die ostdeutschen Schriftsteller wie für die westdeutschen Schriftsteller. Und ich möchte immer hier in diesem engen Rahmen bleiben. Wenn ich zu weit weggehe, also bis zu den tschechischen oder russischen Schriftstellern und bis zu den amerikanischen Schriftstellern, zerfließt uns das Gespräch. Ich glaube, dass die deutschen Schriftsteller überhaupt vor neuen Problemen stehen, die zu bewältigen sind. Und das wird sehr schwierig werden. Uwe Johnson wollte etwas dazu sagen.
Ja. Ich glaube, es ist nicht nur die Wahl des Gegenstands. Dass die unterschiedlich sein muss, das sehen wir an der verschiedenen Organisation der beiden deutschen Länder, also der beiden Situationen, von denen ein Schriftsteller ausgehen muss. Sehr wichtig scheint mir zu sein, dass diesen Situationen, es handelt sich jeweils um einen Industriestaat, eine verschiedene Interpretation gegeben wird. Und also auch der Literatur in dem einen Fall bestimmte Aufgaben zugewiesen werden, in dem anderen Fall keine. Zum Beispiel, ich bitte um Entschuldigung, wenn ich das zu grob zusammenfasse, die Literatur in der DDR hat eine, hat die Aufgabe, das Bewusstsein ihrer Leser von der Lage zu verändern. Eine ganz ausgesprochene sozialaktivistische Aufgabe. Eine solche hat die westdeutsche oder westlich-deutsch sprechende Literatur nicht. Und das wirkt sich natürlich aus auf die Ästhetik. Dieser uralte Widerspruch zwischen dem Fortschritt der künstlerischen Form und dem Zurückbleiben der Aufnahmefähigkeit beim Publikum, diesen Widerspruch hat die ostdeutsche Literatur im Allgemeinen und im persönlichen Fall ganz radikal zerschlagen, indem dort eine gewisse Grenze der Verständlichkeit vorgeschrieben ist. Oder man hat sich auf sie geeinigt, man hat es vereinbart. Das ist der Begriff der Volkstümlichkeit. Während die westliche Literatur versucht, ihren neuen Inhalten Beschreibungsformen zu gewinnen, die den Inhalten adäquat sind und die Aufnahmefähigkeit oder sagen wir meinetwegen eine gewisse Trägheit des Aufnahmebewusstseins nicht berücksichtigen. Und dann kommt es natürlich dazu, dass ein westdeutscher Schriftsteller einen Satz, den sein ostdeutscher Kollege geschrieben hat, im schlimmsten Falle nicht versteht oder im besseren Falle sagt, ja, so schreibt man nicht, das ist vorbei, das ist hinter der Zeit, das ist zurück, nicht?
Nein, also ich weiß, von welchem Satz du sprichst. Ich meine, zitieren wir den Satz, der Satz heißt, und damit fängt eine Novelle an, der Satz heißt, er schickte sich an, einen Pinselstrich zu tun. Ich glaube, dieser Satz
ist... So ist es nie erzählt worden, ja.
Und hier ist es ist auf unserer Seite, also sofort, wir finden einen solchen Satz, den halten wir für völlig veraltet. Man kann so nicht mehr schreiben, meint man auf unserer Seite. Ist es nicht gesagt, dass wir recht haben, Herr Kant?
Nun glaube ich allerdings, dass sich da für uns also ein ungeheuer weites Feld auftäte, wollten wir uns also nun darauf kaprizieren, diesen oder jenen Satz Ausgangspunkt zu nehmen.
Ich hab's auch nur,
das hat, glaube ich, wirklich keinen Sinn. Ich meine überhaupt zu diesem Problem, dass erstens das keine neue Erscheinung ist, dass sich Schriftsteller untereinander nicht einigen können darüber, ob dieser oder jener Satz gut oder schlecht sei. Das hat es, glaube ich, schon vor uns gegeben.
Wird es immer
geben. Ich möchte zweitens dazu sagen, dass ich nicht glaube, dass es einen gleichsam DDR-repräsentativen Satz und einen bundesrepublikanischen oder Westberliner repräsentativen Satz gäbe. Das halte ich für wirklich absurd, diese Vorstellung. Natürlich haben wir in der Vergangenheit schon beobachtet, dass sich über die Möglichkeiten, etwas auszudrücken, etwas zu beschreiben, dass sich dort also wirklich echte Meinungsverschiedenheiten daran entzünden. Aber ich glaube, das ist mit einzelnen Sätzen nicht zu machen, diese Diskussion. Ich würde, da ich nun einmal spreche, noch eine Sache sagen zu dem, was Heinz von Kramer hier erwähnte. Mir scheint, dass diese, wie soll ich sagen, Darstellung, als sei in der hiesigen Literatur das Problem der neuen Technik, technische Revolution und so weiter und so fort, ein sehr interessanter und bei uns drüben sei es ein ausgesparter Gegenstand, dass diese Darstellung einfach nicht zutrifft. Das würde auch, ich möchte sagen, gar nicht logisch sein innerhalb der Entwicklung, in denen wir alle stehen. Sie wissen, damit sage ich doch überhaupt nichts Neues, dass für uns das Problem, ich meine jetzt für uns in unserer Gesellschaft, das Problem Technik, neue Möglichkeiten und so weiter der Produktion, ich sage es ganz kurz, dass das eine riesige Rolle spielt, die selbstverständlich hineinstrahlt in die Überlegungen auch des Schriftstellers. Und wenn Sie sagen Kybernetik, so ist gerade das also das beste Beispiel, eine Erscheinung, von der geradezu eine Faszination ausgeht auf unsere Literatur.
Aber erst neuerdings, Herr Kant, aber bitte,
ja, Herr Kant. Also darauf könnte man gleich antworten. Da ist also das Buch von Klaus erschienen, das also wir nicht ernst nehmen können, weil es ganze wichtige Seiten der Kybernetik einfach unterschlägt. Ich meine, das nur nebenbei. Ich wollte aber etwas ganz anderes sagen. Ich sprach ja von der Eingliederung des Menschen in den Arbeitsprozess. Ich wollte sagen, ich finde, in der Literatur der DDR ist das Problem der neuen technischen Entwicklung sehr konkret angepackt, an einzelnen konkreten Beispielen, während bei uns sehr spekulativ daran gegangen wird. Da sehe ich einen großen Unterschied an diesem spekulativen Element, mit dem wir arbeiten. Und
du schießt das Spekulative vor.
Nein, ich ziehe nichts von beidem vor, sondern ich konstatiere. Ich sehe, dass bei uns die technische Entwicklung, da werden Prognosen gestellt, da werden Vermutungen angestellt. Drüben wird von konkreten Fällen ausgegangen. Ja, ich möchte nicht das eine dem anderen vorziehen, ich möchte das nur konstatieren. Ich möchte aber etwas anderes noch dazu bemerken. Ich möchte bemerken, dass drüben offensichtlich nach meinen Erfahrungen der Schriftsteller eine pädagogische Aufgabe zugesprochen bekommt, dass aber das pädagogische Element bei uns geradezu eine komische Wirkung haben kann. Also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Die Kritik macht einen gerne damit fertig, dass man zu pädagogisch ist. Man wird ein Präzeptor Germaniae und es wird ein ganzer Kübel Spott dann über einen ausgegossen, wenn man Dinge zu deutlich gesagt hat. Man wird also oft von unserer Kritik aufgefordert, nicht so direkt den Leser anzusprechen und ihn nicht belehren zu wollen. Darin sehe ich einen entscheidenden Unterschied. Drüben würde einem Schriftsteller zum Beispiel der Vorwurf gemacht werden, dass er nicht direkt genug ein Thema angeht, dass er nicht genug Aufschluss gibt, würde ich sagen.
Aber ich möchte sagen, trotz dieses Spots der Kritiker ist die Aufgabe des Schriftstellers allgemein eine pädagogische geworden, auch bei uns. Dafür gibt es viele Beispiele. Aber jetzt kommt Herr Schulz, bitte. Sie wollten etwas dazu sagen.
Ja, ich möchte mich etwas anlegen mit Herrn Jonsson. Er schiebt uns also die Rolle der Bewusstseinsbildung in der Literatur zu und sagt, Westdeutschland sei das anders, sei nicht so. Ich bin der Meinung, dass die Rolle der Bewusstseinsbildung eine Gemeinsamkeit ist in beiden Staaten, natürlich mit bestimmten anderen Vorzeichen. Und ich bin auch nicht der Meinung, Herr Jonsson, dass wir von einer Differenz in der Sprachauffassung ausgehen und weiterkommen können. Ich glaube wirklich, dass es einen Unterschied gibt im Gegenstand. Und dieser Gegenstand, hüben und drüben, ist gesellschaftlich gegeben. Wenn wir zum Beispiel, sagen wir, eine Großbaustelle als Rahmen für irgendeinen Konflikt haben, dann ist das etwas ganz anderes, als wenn Sie sich unterfingen, auf einem ähnlichen Schauplatz eine menschliche Geschichte anzulegen. Ich glaube, dass wir eine viel größere Unmittelbarkeit zur Realität haben, weil wir eine doch sehr neue Wirklichkeit besitzen im Vergleich zu der Wirklichkeit in Westdeutschland. Ich habe den Eindruck, dass die westdeutsche Literatur, um einmal diesen schiefen Ausdruck zu gebrauchen, sich viel, viel mehr im Raum des Mittelbaren bewegt, dass wir aber bei uns, wenn ich also eine eigene Kritik äußern soll, zu dieser Gegenständlichkeit noch zu wenig vertiefendes Element gefunden haben, dass wir eben im Unmittelbaren mitunter zu stark haften und zu wenig ins Wesenhafte der Dinge hinabsteigen.
Ja, wir oder Sie? Jetzt habe ich das zum Schluss.
Wir bei uns drüben, nicht? Ja. In der DDR.
Also zu unmittelbar. Und, ja, das ist richtig. Günter Grasch, bitte.
Ja, aber ich glaube, dass der Hauptgrund dieser eben aufgezeigten Fehler doch wohl in der Vernachlässigung, der jahrelangen Vernachlässigung der Form liegen. Und ich kann jetzt einfach nicht einfach nur bei den west- und ostdeutschen Verhältnissen bleiben. Nehmen wir mal die Entwicklung in Polen. Gut, dort haben sich also rein aus dem, setze jetzt voraus, dass also gesellschaftliche Verhältnisse in der DDR und in Polen, bei Unterschieden natürlich, dann doch von der Form her gemeinsam sind. Und zwar ganz, ganz simpel daher, die Verlage sind staatlich, zu einem Großteil staatlich. Es gibt eine in dieser oder jener Form auftretende Zensur. Der Schriftsteller hat von vornherein mit einem Lektor zu rechnen, der nicht der Lektor irgendeines Verlages ist, sondern es ist natürlich schon etwas mehr dahinter. Und da hat sich nun in Polen merkwürdigerweise oder gar nicht mal merkwürdigerweise einiges daraus entwickelt. Aus der Initiative einzelner Schriftsteller. Es haben sich Formen entwickelt, die Theaterstücke von Morzek, einzelne Satiren. Ich könnte eine ganze Reihe aufzählen. Und das sind Formen, die ganz aus der polnischen Literatur heraus entwickelt wurden, die aber für uns hier im Westen verständlich sind, die sogar, also wenn Sie bei Kafka anknüpfen oder bei Schulz in Polen anknüpfen, auch für uns eine Tradition fortsetzen. Dort gibt es also, ich glaube, dass es also zwischen westdeutschen Schriftstellern, immer um diesen Pauschalbegriff zu gebrauchen, und polnischen Schriftstellern weniger auch formale Differenzen gibt und auch Niveaudifferenzen gibt, als zwischen westdeutschen Schriftstellern und Schriftstellern der DDR. Was ich einfach bemängele, ist bei allem Vorhaben, ob man sich nun um eine Großbaustelle beschäftigt, mit einer Großbaustelle beschäftigt oder nicht, ist einfach ein niederes Niveau.
Ja, wobei die Frage sich natürlich stellt, gestatten Sie, dass ich...
Ja, Herr
Frage,
Kant, bitte.
Wobei die Frage wirklich sich stellt, wer entscheidet hier dann über die Höhe des Niveaus? Ich meine, wenn wir da in ein Gespräch kommen, dann wird sich wahrscheinlich herausstellen, dass wir, was literarisches Niveau angeht, durchaus unterschiedliche Meinungen haben. Im Übrigen, Herr Grass, halte ich es einfach nicht für so sehr zuträglich, den Gegenstand unseres Gesprächs hier nach der Seite hin auszuweiten. Zumal ich meine, dass man dann wieder sehr lange sprechen könnte. Ich zum Beispiel würde Ihnen sagen, dass Sie nur einen Teil der polnischen Literatur in diesem Sinne jetzt übersehen und einen anderen Teil weglassen. Das würde also auf ein anderes Gebiet führen. Ich schlage wirklich vor, dass wir doch zunächst einmal bei unseren ureigensten Problemen bleiben, ohne hier eine Art von gepflegten Nationalismus einführen zu wollen. Aber deshalb möchte ich doch noch einmal zurückkommen auf dieses Stichwort Pädagogik, pädagogische Haltung der Literatur, weil ich glaube, dass das für uns schon ein Problem ist und ich glaube für uns alle. Paul Wiens hat ziemlich zu Anfang gefragt nach der Stellung, die sich der Schriftsteller hier innerhalb der Gesellschaft zumisst, wie er sich sieht im Verhältnis zur Gesellschaft, zu seinem Staat und so weiter und so fort. Das ist eine Frage an Sie. Die Antwort von mir aus, für uns oder für mich, lautet etwa so, dass ich glaube, dass es ohne einen Schuss richtig verstandener Pädagogik weitgehend nie in der Literatur gegangen ist und dass wir beste Stücke unserer Nationalliteratur einer solchen Haltung verdanken. Und ich sehe überhaupt nicht ein, warum wir davon abkommen sollten, warum wir so tun sollten, als hätten wir nicht das Bedürfnis, etwas, das wir für richtig erkannt haben, für nützlich, für wichtig, auch so vorzutragen, dass es von anderen verstanden, ja, akzeptiert wird. Also das halte ich für ein absolut gerechtfertigtes pädagogisches Herangehen an die Dinge.
Ja, jetzt möchte ich sehr gerne antworten, aber es hat sich Herr Jonsson gemeldet. Uwe Jonsson, bitte.
Sachen, die Sie für richtig erkannt haben, so vorzutragen, dass sie von jedermann verstandener werden können. Das mag auf andere Gegenstände, das Literarische, nach meiner Meinung, zutreffen. Aber mit der Schwierigkeit und der Komplexität eines Gegenstandes muss sich doch auch seine Darstellungsweise verändern. Und gerade das ist in solchen Büchern wie Der geteilte Himmel oder Die Geschwister oder Ankunft im Alltag oder teilweise auch bei Beschreibung eines Sommers nicht der Fall.
Heinz von Kramer.
Ja, ich möchte da etwas in die Debatte werfen. Sicher glaube ich, dass der Schriftsteller mehr oder weniger direkt eine Aufgabe hat, Bewusstsein zu bilden und auch pädagogisch einzuwirken. Nur kann man nicht sagen, wie Kant es eben gesagt hat, dass also die großen Stücke, großen Texte unserer Literatur immer in dieser Richtung zielten.
Wir verdanken dieser Haltung beste Stücke.
Komme ich aber auf einen Punkt. Wir verdanken aber auch der entgegengesetzten Haltung, nämlich der absichtslosen, künstlerischen Haltung, also auch, sagen wir ruhig ganz grob, dem L'art pour l'art, verdanken wir auch große Werke. Ich würde nicht das eine gegen das andere ausspielen, sondern ich würde sagen, es muss Platz für beides sein. Und da kommt gleich nämlich die Frage, ist denn drüben der Platz für das absichtslose Werk, also sagen wir, oder für das Werk, dessen Absicht künstlich verschleiert ist, Platz für Saint-Jean-Peurce, für Nathalie Sarraute. Zum Beispiel in anderen Ostblockländern ist es. Ich habe eine ungarische Literaturzeitung gesehen, da sind große Texte von der Sarraute abgedruckt, da gibt es gar keine Schwierigkeiten. Warum werden solche Werke drüben nicht publiziert? Warum ist da ein ganzer Teil der Kunst, ein ganzer Teil der Literatur eigentlich ausgespart? Ich möchte aber gleich auch von unserer Situation sprechen, als Kontrast. Warum besteht bei uns ein meiner Meinung nach etwas hochmütiges Vorurteil gegen realistische Literatur? Bei uns ist ein konträrer Fall zu bemerken.
Aber Heinz, das Vorurteil gegen realistische Literatur besteht ja nicht gegenüber dem Osten. Jetzt spreche ich von dem
gesamten Osten. Nein, ich meine bei uns, unter unseren Schriftstellern.
Besteht auch bei uns.
Also wenn bei uns ein Schriftsteller zum Beispiel auf die Idee kommt, jetzt sagen wir auf einem akzeptablen Niveau, ein ganz realistisches Buch zu schreiben, das die Darstellung einer, meinetwegen auch einer Großbaustelle, zum Vorwurf hat und der Probleme, die sich dort ergeben. So wird das in die Küche verwiesen bei uns.
Das hängt von der Form ab. Ich möchte gleich
mal sagen. Moment, das ist einfach nicht wahr, Herr von Kramer. Nehmen wir einen Roman von einem Schweizer. Du hast es ja gesagt, also ich bin da nicht ganz deiner Meinung. Mit der deutschsprachigen Literatur ist es nur in dem Fall ein Schweizer.
Gottfried Keller ist
deutsche Literatur. Otto F. Walter heißt er,
nicht? Ja. Otto F. Walter. Und den erkennst du nicht zur deutschen Literatur, der wäre sehr beleidigt, wenn er nicht dazugehört.
Nein, das ist deutschsprachige Literatur, würde ich es nennen. Nun ja, das ist also, wir wollen auch nicht rumklauben. Der hat nun also doch einen Roman geschrieben über eine Großbaustelle im Aargau, im Jura, dort also ein Steinbruch, da werden Straßen gebaut, was weiß ich. Und das ist natürlich unter ganz anderen Voraussetzungen geschrieben, als es in der DDR passiert, aber ganz vertraut mit der Materie, natürlich in einer ungeheuer komplexen und schwierigen Form. Und wer sich damit befreunden will, der kann es tun. Das Buch ist nicht sehr zugänglich, es ist ganz gewiss auf Walters Art pädagogisch, aber nie penetrant pädagogisch. Auch nur wer will, kann es sich herauslesen. Aber dieses Buch, das sich nun wirklich mit einer Großbaustelle beschäftigt, könnte in der DDR gar nicht erscheinen. Ganz simpel, weil es die Dinge, Erkenntnisse, die Walter für sich zieht. Und soweit ich den Walter kenne, hat er das ganz genau geprüft, was er daraus zieht, die kann er doch gar nicht vortragen. Das ist einfach nicht pauschal genug und nicht offen genug. Und es hat das nicht, was Sie zwar in Ihrem Land sehen, aber eigentlich auch kritisieren, diese Direktheit nicht. Das Buch ist verschlüsselt von der Form her und gibt sich auch so. Aber bei dem Walter ist es einfach so, dass das nun das Problem der Großbaustelle dort in dem Bergland sich mit der Form sehr vermengt und er hat damit zu kämpfen zu tun als Schriftsteller. Und er hat Möglichkeiten, ja, weil Sie immer von uns reden, muss ich jetzt auch schon sagen, bei uns Möglichkeiten, das unangefochten für sich auszustehen. Man kann es auch veröffentlichen.
Ja,
und das ist natürlich eine Voraussetzung überhaupt dafür, dass diese Dinge, ob es nun eine Großbaustelle ist oder ob es in der eigenen Kammer passiert und ganz esoterisch ist, der berufen und beschimpfte Elfenbeinturm, auch das ist möglich. Und dieser Elfenbeinturm hat für uns schon durch Jahrhunderte hinweg sehr viel geleistet. Und wenn man den Elfenbeinturm, die Leistungen des Elfenbeinturms, die Leute, die im Elfenbeinturm gesessen haben, haben das nie für sich in Anspruch genommen.
Ja,
das ist von außen gekommen. Was dort geleistet worden ist.
Auf Ihren nächsten Roman.
Ich schreibe aber keinen.
Bevor wir weitersprechen, möchte ich sagen, hier sitzen sehr viele Zuschauer in meinem oder Zuhörer in meinem Zimmer. Und einer dieser Zuhörer schickt mir einen Zettel und da steht drauf, das Gespräch ist von einer fast unerträglichen Spannung. Jeder redet wie auf Zehenspitzen. Ich bitte Sie, meine Herren, kommen Sie von den Zehenspitzen herunter. Das Wort hat Uwe Jonsson.
Ja, so Zehenspitzen, das finde ich einen nicht ganz geglückten Vergleich. Man kann es doch einmal abkürzen. Es ist so, wir sagen, ich gebe zu, dummerweise und durch nichts gerechtfertigt als durch persönliche Meinung, dieser und jener Satz in, sagen wir, Der geteilte Himmel von Christa Wolf ist schlecht. Während nach der Lektüre des Sonntag oder des Neuen Deutschland der Eindruck entstehen kann, dass die ostdeutsche Kritik sagt, dieses Buch oder sagen wir, dieser Satz eines westdeutschen Autors ist schädlich. Und dieser Unterschied von schlecht und schädlich, der ist doch einigermaßen gefährlich. Ich würde sagen, wir könnten das doch etwas praktisch erfassen. Sehen Sie, wenn so ein Buch wie Der geteilte Himmel von Christa Wolf erscheint, dann wird es von den größeren deutschen Tageszeitungen mehr oder weniger wichtig besprochen, nicht? Wie ich zugebe, als ein innenpolitisches Phänomen der DDR, aber immerhin, der Leser wird darauf hingewiesen. Wenn es ihn interessiert, kann er sich das in einer Buchhandlung bestellen. Das ist also nicht blockiert. Warum sollten wir nicht uns unterhalten über die Möglichkeit, dass auch Bürger der DDR die Möglichkeit haben, die Erlaubnis oder die Gelegenheit haben, diesen Vergleich für sich selbst anzustellen? Das heißt, sollte nicht Herr Grass wirklich in einem Glühlampenwerk in Ost-Berlin vorlesen dürfen oder sollte nicht wirklich, ich würde nicht sagen Kafka, aber sollte nicht ab und zu Köppen gedruckt werden, zumindest als Risiko, nicht? Wenn Köppen in der DDR liegen bleibt, in den Lagern, dann ist das schade, es ist ein gewisser Verlust, aber es war die Möglichkeit, da Kenntnis zu nehmen. Und gibt es solche Möglichkeiten für die Leser in beiden Teilen Deutschlands, Kenntnis zu nehmen von literarischen Vorfällen?
Ja, Herr Kant.
Also zunächst einmal glaube ich doch sagen zu müssen, dass die Dinge natürlich nicht so aussehen, als ob etwa Christa Wolf hier besprochen würde und bei uns würde also ein Autor aus Westdeutschland nicht besprochen. Ich meine, das haben Sie sicher damit nicht gemeint. Es gibt eine Reihe von Fällen, in denen, sagen wir etwa, also um einen ganz klaren Fall zu nehmen, Böll ist, ich möchte beinahe sagen, dem Leser in der DDR so gut bekannt wie dem Leser in Westdeutschland oder Westberlin. Aber was Ihren Vorschlag angeht, Herr Jonsson, so halte ich den für sehr brauchbar und sehr nützlich. Ich bin sehr dafür, dass etwa Herr Grass oder Sie oder Herr von Kramer oder wer auch immer in einem Betrieb bei uns liest. Das ist sicherlich eine sehr nützliche Erfahrung und würde dazu führen, dass sich das Gespräch unter uns fortsetzt, dass sich die Dinge normalisieren, auch auf diesem Gebiet. Dafür bin ich sehr zu haben und wenn Sie mir gestatten, gebe ich also diese Anregung gerne weiter.
Heinz von Kramer.
Ja, also mir scheint, da wir also nicht zu sehr auf Zehenspitzen gehen sollen, wie vorhin eingeworfen wurde, mir scheint aber eine Unterscheidung, die Jonsson getroffen hat, sehr, sehr wichtig. die sollte nicht unter den Tisch fallen. Es ist ganz etwas anderes, ob ich ein literarisches Erzeugnis als schlecht oder als schädlich bezeichne. Und da kommen wir, glaube ich, an einen sehr allergischen Punkt. Mhm. Ich glaube, dass es einfach nicht angeht, eine Arbeit, die guten Willens getan worden ist, mag sie so esoterisch sein, wie sie will, als schädlich darzustellen. Sie kann misslungen sein, dann ist sie schlecht, dann ist das zu beweisen. Aber es wurde vorhin gefragt, wer verfügt eigentlich, was schlecht ist? Dann frage ich, wer verfügt eigentlich, was schädlich ist?
Herr Richter, darf ich Herrn von Krammer eine Frage stellen? Ja, bitte. Halten Sie es für möglich, dass es schädliche Literatur gibt?
Ja, das wäre aber sehr genau einzugrenzen.
Sicher.
Das wäre sehr genau einzugrenzen und das würde zum Beispiel
Wer grenzt das ein?
Ja, und vor allen Dingen würde das eben zu dem Problem führen, wer grenzt das ein? Wir würden uns nicht von einer staatlichen, amtlichen oder irgendwie offiziellen Stelle sagen lassen, das habt ihr schädlich zu finden und das nicht zum Beispiel. Da würden wir sofort also auf die Barrikaden steigen. Und wir selber, jeder für sich von uns, hat für sich festgestellt, das und das halte ich für schädlich. Das ist aber sehr ein enger Bezirk. Das handelt sich dann tatsächlich nur um Kolbenheier, Dwinger, Jünger. Vielleicht, und da gibt es bei uns eine große Debatte hin und her, beispielsweise ein Name wie Ben. Ja, da könnte man zum Beispiel in große Streitereien bei uns kommen. Aber es ist gut, kommen.
Dass wir uns darüber streiten dürfen.
Wir können uns darüber streiten und ich könnte nicht einmal sagen, schädlich.
Aber da kommt gleich die Frage, Heinz, da kommt käme gleich eine konkrete Frage, die ja sehr, sehr augenblicklich bei allen sozialistischen Staaten, die Terminologie macht Schwierigkeiten, bei allen sozialistischen Staaten zurzeit zur Debatte steht. In Russland erscheint, glaube ich, im Herbst der Wiens, nicht? Was sagte Kubelev? Es erscheint, wann Kafka? Jetzt, glaube ich, nicht? Eine Auswahl.
Ich glaube, jetzt erscheint. Ja,
merkwürdigerweise ist bei den Erzählungen, die dort erscheinen, in Russland auch die Strafkolonie.
Auch, soviel ich weiß.
Erscheint sie auch in der DDR. Gut, dann ist das erledigt. Jetzt kam Herr Günter Gass. Du wolltest was zu Heinz von Krammer sagen.
Ja, im Zusammenhang mit Ben oder Kolbenheier. Also bei mir geht es einfach so weit. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich gehe von Kolbenheier, nicht von Ben. Von Kolbenheier bis zu den Soldatenheftchen. Ich sehe auch da kein Verbot angebracht. Die Zensur ist einfach unmöglich. Ja. Denn dort, wo sie einmal den Ansatzpunkt hat, und ich schätze den Leser bei aller Skepsis so hoch ein, und wenn ich Leser sage, dann meine ich ganz schlicht den Mitmenschen, dem ich in einem Land oder einem Staat lebe und wo immer man die Grenzen ziehen will, dass ich ihm es zutraue, mit Kolbenheier und auch mit den Soldatenheftchen fertig zu werden. Ein Verbot an dieser Stelle setzt überhaupt gar keine Grenzen. Diese Dinge sollen auf den Markt, wer sie lesen will, der soll sie lesen. Sie sollten besprochen werden, da bin ich dafür.
Ja, genau, darf ich jetzt
das mal, ja, kann aber ein sagen, Verbot setzt einfach eine Institution voraus und mein Misstrauen gegen eine Institution, die überhaupt dann pauschal, wir haben das ja mit jugendgefährdenden Schriften, das reicht also von X bis Y und es ist überhaupt nicht zu übersehen und es setzt eine solche Kompetenz voraus, die einfach nicht gegeben ist und deswegen sollen die Dinge auf den Markt.
Seine Leidenschaft ist verständlich.
Ich möchte dazu etwas sagen, Günther, weil mich beschäftigt das auch dort. Ich führe sehr gerne die Deutsche Soldatenzeitung, weil gerade russische Schriftsteller immer wieder die Deutsche Soldatenzeitung lesen. Ich würde sie sehr gerne verboten haben. Und ich habe oft überlegt, was macht man? Denn, und da fängt eben auch meine Skepsis an, fängt das Verbieten erst einmal an. Wo endet das? Wer wird zum Schluss verboten? Nicht? Und das sind wahrscheinlich dann wir. Aber jetzt wollte Herr Kant was sagen.
Ja, also Letzteres spricht natürlich von einem gewissen Misstrauen, das Sie wahrscheinlich aus guten Gründen haben. Aber ich meine doch, und da möchte ich also Herrn Grass ziemlich klar widersprechen, dass hier scheiden sich wirklich unsere Auffassungen sehr deutlich. Und ich verstehe nicht ganz, in diesem Zusammenhang, nicht ganz Ihre Haltung. Denn eine Tatsache, die, also ich möchte fast sagen, gerichtsnotorisch ist, dass bestimmte Arten von sogenannter, von Quasi-Literatur einen wirklich verderblichen und schädlichen Einfluss haben, zum Beispiel auf die Jugend. Jetzt können Sie natürlich sagen, also diese Dinge bringen in der Summe gar nicht viel und das spielt keine Rolle. Ich sehe das wirklich anders. Ich finde auch vor allen Dingen, ist es ein wenig sehr selbstlos von Ihnen gesagt, denn für mich ist klar, dass ein Leser einer bestimmten minderen Literatur in, also den sein Bedürfnis nach Literatur mit eben Quasi-Literatur befriedigt, auf Ihre Kosten, Herr Gras, finde ich. Wenn Sie gelesen werden wollen, sollten Sie sich für gegen Falschmünzerei auf dem Gebiet der Literatur doch energisch wehren.
Ich möchte erst mal auf die Soldatenheft.
Uwe Jonsson, dann Günter Gras und dann Herr Schulz, bitte. Uwe Jonsson.
Ich würde sagen, das ist ja nicht das vordringlichste Problem, dass wir uns unterhalten müssen über die Wirkungen, die so oder so orientierte Literatur haben kann. Denn sehen Sie, wenn Sie jetzt sprechen von den missverstandenen Effekten bei Günter Grass oder von Groschenheftchen, dann könnte man Ihnen antworten, dass diese Groschenreihe des Ministeriums für nationale Verteidigung der DDR einfach nur die Figuren ausgetauscht hat, nicht? Und dass das im sprachlich rohen Zugriff ungefähr vergleichbar ist. Das Nein. kommt so allgemein, sollten wir doch gar nicht reden. Wichtiger ist doch vielmehr, ob wir bei dieser Verständigung zwischen den, Entschuldigung Hans-Werner, beiden deutschen Literaturen, ob wir da eine gewisse Toleranz zulassen und auf beiden Seiten dem Leser vorschlagen, er möge sich erst einmal orientieren, meinetwegen über etwas, was die Staatsführung für falsch hält, bevor er sein Urteil fällt, statt dass ihm die Kenntnis überhaupt vorenthalten wird. Und
ja, da bin ich deiner Meinung, aber ich halte hier nur die Diskussion, Herr Schulz.
Ja, bei diesen beiden Begriffen von schlecht und schädlich gibt es noch einen dritten, den ich mal bezeichnen möchte als zweckmäßig. Ob Sie es uns kreditieren oder nicht, wir in der DDR befinden uns in einer revolutionären Situation und wir können für uns nicht in Anspruch nehmen die absolute ästhetische Freiheit. Ich glaube aber, Herr Grass, dass Sie diese absolute ästhetische Freiheit für sich in Anspruch nehmen wollen.
Ja, für jeden Schriftsteller. Das ist also für mich selbstverständlich. Und wenn sie nicht gegeben ist, dann erwarte ich von den Schriftstellern als Hilfe in einem Staat, und deswegen benutze ich das Beispiel Polen, dass sie von sich aus gegen diese Beschneidung etwas tun, dass sie also aus dem Untergrund heraus, nicht etwa in dem, das sind alles Marxisten, die das schreiben, dass sie von sich aus Formen entwickeln, mit denen dann ihre Zensurbehörde wirklich zu tun hat. Die müssen daran rumknacken. Und in Polen hat man zu tun gehabt. Und das Ergebnis ist, wir haben wirklich seit diesem polnischen Oktober 56 haben wir eine polnische Literatur, die nicht einfach nur einfach ganz simpel eine es ist gar keine Widerstandsliteratur, sondern die hat aus einer Lage heraus, aus einem Impetus heraus Formen entwickelt, die für uns im Westen, wie Sie ihn sagen, kapitalistischen Westen, wie Sie wollen, anregend ist. Ja, ich für mich habe aus diesen polnischen Sachen auf einmal gemerkt, wie man zum Beispiel mit absurden Dialogen im Theater auf eine Sache angewandt weitergehen kann, von UNESCO aus weitergehen kann. Und diesen Beitrag innerhalb ihres Staatsgebietes und innerhalb ihrer, also ich lächle darüber, revolutionären Situationen der DDR, diesen Beitrag vermisse ich einfach. Es tritt auf der Stelle. Es bleibt in Klein-Popelsdorf. Es dreht sich um Offenstelle. Und gut, ich habe, ja, Popelsdorf, na gut, 2b. Und ich habe nichts gegen Offenstelle, aber ein Offenstall, Himmel, Herrgott, was kann man formal aus einem Offenstall machen, um ihn überhaupt literarisch deutlich zu machen? Und das ist einfach die Voraussetzung dafür.
Ich glaube, jetzt muss Herr Wiens etwas
zugegeben,
sagen.
Dass...
Also, ja, lass mir jetzt, Schulz, Herr Schulz, bitte.
Offenstall und Offenstall kann man auf zweierlei Weise poetisch interpretieren.
Zehnerlei.
Aber... zunächst einmal muss man sagen, dass also das Problem Offenstall bei uns ein ungeheures Echo hat.
Schon die Berührung des Themas.
Ja, eben. Deswegen wünsche ich euch mal jemand, der aus dem Offenstall mal wirklich also ein polyphones Orchester macht.
Ja, jetzt wäre Paul Wien sehr schön davor. Ich wollte noch zu dem Offenstall auch was sagen. Schauen Sie mal, Herr Grass. Ich versuche immer wieder das Gemeinsame zu sehen in aller Verschiedenartigkeit. Ich finde sehr vernünftig, was Herr Jonsson gesagt hat, dass wir, wenn wir miteinander sprechen, gerade weil wir verschiedener Anschauungen sind, tolerant sein sollten. Wir befinden uns doch, und darüber besteht auch kein Zweifel, hier in einer unnormalen Situation. Und ich meine, aus diesem Grunde sind wir sehr froh, dass wir hier miteinander sprechen, denn das Gemeinsame ist, dass wir diese unnormale Situation, soweit es in unseren Kräften steht, auf unserem Gebiet beseitigen, miteinander sprechen, die Situation normalisieren, diese unnormale Situation sozusagen versuchen zu mildern und zu beseitigen, dass die Verlage nicht miteinander verhandeln, dass die Pädagogen nicht miteinander verhandeln, dass die beiden Staaten, deutschen Staaten, nicht auf vernünftige Art und Weise weg von den Schützengräben des Kalten Krieges, was ich einen sehr vernünftigen Gedanken von Herrn Brandt finde, miteinander verhandeln. Und jetzt noch zu Strittmatter und Herrn Grass. Ich finde gewisse große Gemeinsamkeiten zwischen Strittmatter und Grass in zwei Dingen. In einer gewissen Manieriertheit des Stils, jeder auf seine Art und Weise, und in der Wirkung, ich spreche jetzt nicht von Pädagogik, in der Massenwirkung, in der gesellschaftlichen Wirkung, die ihre Bücher auslösen. Unbezweifelbar, ja, gewisse Spitzfindigkeiten stilistischer Art von Strittmatter liegen mir nicht. Genauso gewisse Spitzfindigkeiten von Herrn Grass liegen mir nicht. Beide Bücher haben eine große Wirkung gehabt. Aber wie unterschiedlich ist sie? Das gemeinsam zu untersuchen, wäre wirklich interessant. Und da würden wir trotz aller Verschiedenheiten der Auffassung gewisse Gemeinsamkeiten beruflicher Natur finden, die uns allen nützlich wären.
Ich glaube, Herr Wiens, dass in einer Zeit diese Gemeinsamkeiten immer da sind, auch bei ganz verschiedenen Gesellschaftssystemen. Das kann nie anders sein, dass die Gemeinsamkeiten drüben und hüben sind. Aber ich weiß nicht, ob Sie Strittmatter und Grass richtig vergleichen. Aber jetzt ist der Kanton.
Ja, es tut mir zwar leid, dass ich hier auf solche fast Nebendinge eingehen muss, aber das muss ich nun mal tun, da Herr Jonsson dazu etwas gesagt hat. Wissen Sie, ich halte es einfach für sehr oberflächlich und keineswegs irgendwie aufrecht zu halten, einen solchen Vergleich anzustellen zwischen den sogenannten Groschenheften. Mehr als dass diese Dinge jeweils 30 Pfennig kosten, hier oder dort, und dass sie etwas mit Kriegsgeschehen und dergleichen zu tun haben, mehr haben diese Dinge wirklich nicht gemeinsam. Ich würde doch empfehlen, da dann etwas genauer hinzuschauen und nicht von der Austauschbarkeit der Figuren auszugehen. Das halte ich einfach nicht für richtig. Sachlich nicht haltbar. Das ist aber nur eine Nebenbemerkung. Was mir wichtiger ist, ist etwas anderes. Ich glaube, dass sich doch bei diesem Gespräch hier immer wieder herausstellt, dass Unkenntnis, Missverständnis und dergleichen sehr weitgehend im Spiel sind. Was wäre denn, ich will hier also nun nicht also Vereine gründen, aber was wäre denn zum Beispiel, wenn wir uns auch vielleicht ohne Tonband und dergleichen gelegentlich einmal zusammensetzten in dieser Zusammensetzung oder in einer anderen und mal ein bisschen abklopften, was da an Literatur ist, wofür wir gemeinsam einstehen sollten, wo wir zu gemeinsamen Urteilen finden könnten, beziehungsweise wo wir doch zumindest also die Urteile etwas klarer herausarbeiten könnten. Wir tappen ein bisschen im Nebel, das sind immer so pauschale Dinge. Pädagogik wird missverstanden als lediglich Pädagogik und dergleichen mehr. Ich glaube, was wichtig ist, und hier finde ich, ist eine außerordentlich große Gemeinsamkeit, ist, dass wir alle daran interessiert sind, die Dinge klarer zu sehen, Missverständnisse auszuräumen. Sollten wir uns nicht einigen, vielleicht nachher, dass wir uns mal daran setzen und sagen, so, jetzt hier ist eine Liste von Dingen, nun sagt, was ihr dafür habt, was ihr dagegen habt, sollten wir uns nicht gemeinsam aussprechen, vorzuschlagen, dies sollte kommen, dies sollte nicht kommen oder dergleichen mehr. Ist das nicht ein praktischer Schritt?
Gut, Herr Kant, damit sind Sie bei dem Punkt, den ich gerne hier noch besprechen möchte. Und zwar, was können wir für die Zukunft tun? Zweifellos sind wir in Deutschland in einer merkwürdigen Situation. Die Weltmächte treiben eine Entspannungspolitik und wir in Deutschland tun das nicht oder wir benehmen uns so, als ob wir nicht miteinander sprechen könnten. Ich glaube...
Warum sagen Sie wir, Herr Richter? Warum sagen Sie wir? Sie tun es doch nicht.
Nein, ich tue es nicht, aber ich sage jetzt wir und jetzt spreche ich von den beiden Staaten. Ich glaube, dass wir versuchen sollten, einmal zu überlegen, welche Möglichkeiten bestehen innerhalb der Literatur und zwischen den Schriftstellern, irgendwelche Kontakte zu schaffen, unabhängig von unseren Staaten und von den Regierungen. Heinz von Kramer hat das
Wort. Ja, ich wollte etwas anderes sagen. Also ich bin natürlich der Meinung, dass wir uns so viel wie nur möglich zusammensetzen sollten und miteinander sprechen sollten. Das ist überhaupt der Ausgangspunkt für irgendetwas Positives, irgendetwas Gemeinsames, was sich entwickeln könnte. Aber hier ist ein Wort gefallen, ein Wort, das ich so entschieden wie nur möglich zurückweisen möchte, weil es ganz unmissverständlich ist und weil es eine Mentalität zeigt, mit der ich nicht einig sein kann. Das ist das Wort zweckmäßig. Wenn wir in diesem Beruf des Schriftstellers überhaupt den Begriff zweckmäßig einführen, dann beginnt der Zynismus, das sage ich jetzt ganz hart, dann beginnt auch schon die Halbwahrheit aus Zweckmäßigkeit, das Verschweigen aus Zweckmäßigkeit, die mangelhaft, bewusst mangelhafte Information aus Zweckmäßigkeit. Also ich glaube, wir alle sind da gebrannte Kinder. Wir alle haben erlebt, was das bedeutet, zweckmäßig sein in der Kunst. Das ist nicht so lange her. Wir können es gut erinnern. Und da gibt es keine Gemeinsamkeit auf diesem Gebiet.
Sie haben selbst von Pädagogik gesprochen.
Zweckmäßigkeit hat mit Pädagogik nichts zu tun. Pädagogik hat immer mit Darstellung dessen, was man für Wahrheit erfahren hat, zu tun.
Ich glaube auch, dass es ein unglückliches Wort ist, das nicht das Ausdruck, was Max-Walter Schulz dort vorgeschrieben hat.
Ich darf euch eine kleine Anekdote hier beibringen, die mich sehr erschreckt hat. Ich bin natürlich, also ich möchte schon beinahe natürlich sagen, bewundere ich Brecht und halte ihn für einen unserer größten Schriftsteller. Aber Brecht hat einmal in einem privaten Kreise hier in West-Berlin auf einen sehr harten Angriff etwas geantwortet, was mich auch bedenklich gemacht hat. Da wurde ihm vorgeworfen, er hätte also in der Mutter Courage sehr simplifiziert gesagt, am Kriege wären also die Kaiser und die Päpste schuld und das träfe also auf die heutige Situation in der Welt nicht mehr zu. Da hat er gesagt, es ist aber gut im Moment, wenn die Leute das glauben. Ja?
Im Moment.
Ja, und da hört für mich einfach alles auf. Ja, da geht es also nicht weiter. Dann darf man nicht Schriftsteller sein, dann ist man, soll man Propagandist werden, dann soll man Leitartikel werden, aber dann ist man jedenfalls als Schriftsteller ausgeschaltet. Da, ja?
Ja, ich muss jetzt Uwe Johnsen, der hat sich schon so lange gemacht.
Herr von Kramer, erlauben Sie einen Widerspruch. Ich glaube, Ihr Angriff gegen Herrn Schulz ist zu massiv. Er verdient es nicht für diesen Seitenaspekt, den er, ich gebe zu, ungeschickterweise mit Zweckmäßigkeit bezeichnet hat, der gesamten Nazi-Scheiße konfrontiert zu werden.
Aber das ist eine nicht Vokabel drüben, Uwe.
Ja, ja, ja. Er hat sich auf, das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist eben, dass Herr, Herr Schulz sich über dieses Bildungsbewusstsein und den Bildungsauftrag der DDR-Literatur sozusagen beschwert hat, wenn es aus meinem Munde kommt, dass er es auf diesem Wege doch wieder eingesteht. Ich bitte, das ist ein Unterschied. Den, so auf diese kleine Nuance bezogen, stimmt er.
Herr Jonsson, Sie versuchen sozusagen dazu entschuldigen und dabei vertiefen Sie also die Unterschiede oder machen hier Unterschiede klar, die es nicht gibt. Schauen Sie mal, wir wollen uns ja nicht an Worten halten, wir sind keine Diplomaten. Und es ist ganz klar, Sie haben zum Beispiel diese Anekdote von Brecht erzählt und gleichzeitig sagen Sie, er ist ein großer Schriftsteller. Und Sie sehen also, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Brecht kein Zyniker war und dass Brecht nicht sozusagen sein Leben und seine Arbeit gesehen hat, sozusagen ausschließlich als Propagandist von irgendetwas, sondern er war ein großer Dichter, mit einer großen Überzeugung, nämlich der sozialistischen, sozusagen der Hauptströmung des wissenschaftlichen Zeitalters, wie er ja unser Zeitalter genannt hat, das ist ein Wort von Brecht. Und ich glaube, wir sollten uns also nicht festhaken an diesen Worten. Zweckmäßig wird bei uns genauso oft gebraucht wie bei Ihnen und wir sind keine Philosophen und wir sind hier keine Haarspalter.
Ich glaube, darf ich die Diskussion wieder in die Hand nehmen? Ich glaube auch, und darüber sind wir uns wohl einig, auch ein großer Schriftsteller kann sich irren.
Schriftsteller soll man nur nach Geschriebenem beurteilen.
Ja. Herr Schulz und dann Günter Grass.
Ich meine, ich bin gar nicht geneigt, den Ausdruck zurückzunehmen, wenn ich unter Zweckmäßigkeit die zweckmäßige Verfolgung eines humanen Zieles anstrebe, dann glaube ich nicht, dass man das mit Zynismus abtun kann, Herr von Kramer.
So. Ich war noch nicht da.
Ja, das Wort Zynismus steht, wie man in westlichen Diskussionen sagt, im Raum. Und es wird sofort zum Schimpfwort degradiert. Nun kann ich mir vorstellen, dass jemand wie Bertolt Brecht im Lauf seiner Jahre zum Zyniker wird. Zu Recht oder zu Unrecht, auf einmal wird er es. Und ich glaube, dass er es in seinen letzten Jahren im selben Maße war, wie Ben es auf seine Art gewesen ist, was nichts daran ändert, dass er ein großer Schriftsteller gewesen ist, mit dem wir jetzt heute zu rechnen haben und noch sehr lange zu rechnen haben werden.
Ein bedeutender Schriftsteller.
Und dieses Brecht-Zynismus, für den es Belege gibt, mit dem müssen wir rechnen, mit dem müssen wir uns abfinden, den müssen wir ergründen, aber den dürfen wir nicht kaschieren. Der ist nun einfach da. Genau wie Bens Zynismus. Und deshalb hat keine, um jetzt auf die Zensur nochmal zu sprechen zu kommen, denn die sind sehr schnell dabei, irgendwo an irgendeiner Stelle am Privatleben eines Schriftstellers Zynismus festzustellen. Und dann ist man sehr schnell bei der Hand, den einen oder den anderen zu drücken oder unter Verbot zu stellen oder was immer auch. Wir müssen mit ihnen rechnen, sie sind da. Das sage ich nun in alle Richtungen und das, damit ist die Sache für mich erledigt. Und was mit den Soldaten... Ich wollte nochmal
auf die Soldatenhefte kommen, also bitte.
Nur ganz kurz, ich meine, das ist, weil ich mich einfach damit befasst habe. Ich habe, als ich Katz und Maus schrieb, musste ich zwei Ritterkreuzträger zusammenstellen und habe deswegen auf der westlichen Seite, zum Schrecken meiner Zeitungsfrau, dutzendweise Soldatenhefte gekauft und bin dann, damals konnte ich das noch, nach Ostberlin gefahren und habe auch dort ihre Art von Soldatenheften gekauft. Sie sind wirklich, ich habe sie nun wirklich von vorn bis hinten gelesen.
Ich auch.
Ja, und du sicher auch. Sie sind im Niveau, da gibt es nicht viel Unterschiede, es sind etwas vertauschte Tendenzen. Es ist eine minderwertige Literatur, aus der man als Schriftsteller, aber das ist nicht mein Grund, weshalb ich sie nie unter Zensur gesehen möchte, aufschlussreich. Man kann in sie hineinsehen, man kann sie lesen, man weiß, mit wem man zu tun hat. Und mir haben... Das ist natürlich nur wieder der persönliche Egoismus eines Schriftstellers, die Soldatenhefte in Ost und West einiges gezeigt. Ich habe Formulierungen gefunden, die Helden oder stilisierte Heldenfiguren von sich geben in ihrer Sache, beim öffentlichen Vortrag wohl immer auch, die ich nie hätte erfinden können als Schriftsteller.
Und die fand ich in diesen beiden. Da gibt es eine Gemeinsamkeit. Wir sprechen von Gemeinsamkeiten zwischen Ost und West.
Es gibt eine echte Gemeinsamkeit, den Beruf des Soldaten.
Ja, schrecklich. Ich möchte Herrn Kant das Wort geben.
Also, nicht den Soldaten. Herr, Momentchen. Denn ich glaube, wenn wir auf der Suche nicht nur nach den Gemeinsamkeiten, sondern auch nach den Unterschieden sind, so werden wir in dem, was Herr Grass eben gesagt hat, eine sehr prägnante Stelle finden. Er sagt so ganz beiläufig, vertauschte Tendenzien. Das scheint mir aber nun etwas ungeheuer Wichtiges zu sein. Ich meine, das ist doch völlig klar, ob ich also ein solches Heft, wobei ich mit ihm einig bin, dass diese Dinger wirklich oft nicht sehr gut geschrieben sind, aber ob ein solches Heft sagt, am Ende sagt oder im Ganzen sagt, dieser Krieg, durch den wir da gekommen sind, das ist eine böse Geschichte, den wollen wir nicht nochmal. Oder ob es sagt,
in
Jungs, waren wir Kerle.
Westdeutschen Soldatenheftchen finden Sie auf eine penetrante Art, vom Verlag her, von den Autoren her, eine Art Antifaschismus.
Na, diese postuliert, Art Antifaschismus,
die ist grauenhaft, die gebe ich zu. Aber die ist da. Und am Ende, fast in jedem deutschen Soldatenheft, Westdeutschland steht drin, dass dieser Krieg eine furchtbare Scheiße war.
Ja, aber
Kerle und dass das ganz
waren
grauenhaft
aber Kerle
war. Wir haben durchgehalten und wir haben dieses und jenes, aber im Grunde Krieg, gegen den Krieg sind sie alle und sie sind auch alle gegen die Nazis. Diese Dinge, die finden sie allein schon wegen der Zensur. Nicht? Und es gibt ja auch bei uns Behörden, die einfach eine Verherrlichung des Krieges kann sich selbst ein Autor eines Soldatenheftes in Westdeutschland nicht leisten.
Dann sehen Sie, Herr Kamm, wenn es heißt, war doch eine tolle Sache, Soldat sein. Natürlich war es alles für Scheiße und sind noch ein paar Leute umgekommen, nicht? Kann man jetzt nicht mehr zählen. Das ist vergleichbar der Szene, dass der Volkspolizeihauptkommissar in die Dämmerung tritt und hinter den Birken ist Nebel. Wissen Sie, das ist vergleichbar.
Ich würde das nicht vergleichen, wie ich überhaupt gegen manche Vergleiche, die hier fallen, etwas habe. Etwa auch gegen den Gleichheitsstrich zwischen Ben und Brecht, ja. Nicht, das sei auch durchaus gesagt.
Das war stilistisch gemeint.
Ja, das war nur in Sachen Zynismus.
Ja, und wissen Sie, also da führen keine Wege zueinander, finde ich. Ich sehe also eine derartig andere Ausgangsstellung und Richtung und so weiter und so fort zwischen diesen beiden, dass ich also von mir aus gar nicht drauf käme. Ich muss natürlich mein wirklich Widerwillen gegen diese Nennung dieser beiden Namen schon ausdrücken. Das haut doch nicht hin.
Lass mir die Uwe Jonsson nochmal antworten auf Herrn Kant.
Dies ist zu akademisch, nicht? Die Gelegenheit ist sensationell. Seit 1961 sprechen wieder Schriftsteller verschiedener Währungsgebiete miteinander und das auch noch öffentlich. Und man fragt sich, was interessiert das die Öffentlichkeit? Interessanter für die Öffentlichkeit wäre doch, was wir dann praktisch vorhaben. Dies ist ein kleiner Aspekt.
Ja.
Und warum machen wir nicht so etwas? Warum halten wir das Gespräch nicht in Gang? Meinetwegen können wir das nächste Mal uns unterhalten über Groschenhefte hier, Groschenhefte da.
Großartig, bitte.
Ich würde sagen, dringlicher wäre allerdings eine Diskussion über den deutschen Satz, den einfachen, nicht unter Zuhilfenahme der modernsten grammatischen Forschung und des Sprachbewusstseins.
Uwe, du hast recht. Ich meine, damit, wir haben trotzdem, ich vorher gesagt habe, wir wollten ein wenig von den noch bestehenden Gemeinsamkeiten sprechen, haben wir die ganze Zeit von den Unterschieden gesprochen. Eigentlich war das ein typisch deutsches Gespräch. Aber wir sollten zum Schluss doch noch davon reden, welche Möglichkeiten haben wir überhaupt? Bestehen Möglichkeiten der Kontaktnahme, der engeren Verbindung auf dem literarischen Gebiet? Und was können wir unternehmen? Welche Möglichkeiten sehen Sie? Jetzt muss ich wieder diese dumme Terminologie nehmen, die ostdeutsche.
Erstmal ganz kurz antworten.
Ja, nicht ins Grundsätzliche. Ich spreche jetzt also schon von den, weil wir zum Ende des Gesprächs kommen, von den praktischen
Vorschlägen. Wir sehen sehr viele Möglichkeiten und wir möchten sie alle ergreifen. Und wie Sie wissen, wenn dieses Gespräch hier zustande gekommen ist, also einige Kulturschaffende, eine ganze Reihe aus der DDR, haben einen offenen Brief geschrieben. Ein Teil dieser Briefe habe ich geschickt. Herr Jonsson hat mir darauf geantwortet. Herr Jonsson hat gesagt, es wäre an der Zeit, als Antwort auf diesen Brief, sich über unsere Situation als deutsche Schriftsteller klar zu werden.
Na, das ist genau. Wir müssten für die Situation, in der wir uns gemeinsam befinden, wieder gemeinsame Bezeichnungen.
Genau so, also die Dinge beim Namen nennen. Ja, dabei sind wir und das sollten wir fortführen. Greifen auf alle doch, möglichen Weisen.
Ja, greifen wir doch Herrn Richter beim Schopfe, der also großartige Möglichkeit.
Doch, das lohnt sich noch.
Ja. Das noch ist sehr gut. Der diese großartige Möglichkeit hier hat. Und einigen wir uns
das
darauf.
Das ist aber sehr schön, was Sie eben gesagt haben, dass er die Möglichkeit hat.
Ja, sicher. Ja. Dann ich halte es durchaus für etwas bemerkenswert, was hier geschieht. Ja. Und ich möchte doch, dass das also von mir aus jedenfalls dabei bleibt. Und ich würde vorschlagen, dass Herr Richter und wir vielleicht nachher auch noch uns überlegen, was man beim nächsten Mal, wenn es ein solches geben sollte, von den Dingen, die wir heute Abend besprochen haben, genauer betrachtet. Wir einigen uns auf einen genau fixierten Gegenstand und dann reden wir weiter darüber. Dies ist ein Anfang, der hatte seine Schwierigkeiten, aber ich glaube, das kann sich fortsetzen.
Gut, jeder Anfang hat seine Schwierigkeiten und wir stehen hier einer ungeheuer schwierigen Situation gegenüber. Aber glauben Sie, dass es möglich ist, dass wir das westdeutsche Autoren in drüben lesen und das ostdeutsche Autoren hier lesen und dass wir öfter diese Gespräche führen, bei allen sehr tiefgehenden Meinungsverschiedenheiten. Ich finde Meinungsverschiedenheiten immer sehr gut. Glauben Sie, dass das möglich ist?
Ja, ich glaube.
Und dass die Zeit auf uns zukommt, wo wir das alles möglich machen können.
Wir sind fest davon überzeugt.
Ich glaube, dass diese Möglichkeit besteht. Wir müssen sie nur jetzt also ins Reale umsetzen. Also da ist schon so ein Gespräch gewesen. Herr Gras zum Beispiel würde gern bei uns lesen, wenn ich ihn recht verstanden habe. Welches Werk Sie auch immer mögen da. Bleiben wir beim Glühlampenwerk. Ja. Wir werden also jetzt von uns aus beim Glühlampenwerk fragen, wann es Ihnen passt. Und es wird also geschehen, Herr Gras liest im Glühlampenwerk. Wobei es sehr schön wäre, wenn, sagen wir, einer unserer Autoren demnächst, sagen wir, etwa bei Siemens oder sonst irgendwo hier lesen könnte.
Nun ist der Unterschied bloß der, dass Sie die Möglichkeit haben, aufs Glühlampenwerk einzuwirken, aber ich bei Siemens kaum eine Funktion habe. Sehen Sie, wie schwach und wie stark ich bin.
Na, aber zumindest am Pförtner kommt hier vorbei und dann reden wir
Aber Günther, man muss auch gerecht sein. Wir haben die Möglichkeit, hier über den Nordwestdeutschen Rundfunk und über den SFB zu sprechen. Ja, wir werden Möglichkeiten finden.
Aber darf ich noch einen bitte dazu sagen? Gut, ich bin sehr dafür, dass das Gespräch weiterläuft und dass es weitergeht. Nur darf es natürlich nicht, wir können es einfach nicht ausklammern. Wir können nicht sagen, wir reden jetzt über die Angelegenheit der Schriftsteller, als wenn wir in einem Interessenverband säßen. Es passieren natürlich um uns herum tausend Dinge, die mit Schriftstellerei überhaupt nichts zu tun haben. Es ist einfach nun mal so, dass Herr Professor Havemann diese Schwierigkeiten in ihrem Staat hat und dass er, ich beneide ihn nicht um seine Situation, nun wirklich bei euch verteufelt arm und alleine sitzt.
Das ist eine Sache, alleine? Sitzt er so alleine?
Na gut, auf jeden Fall in der Öffentlichkeit. Nicht? Und für mich, ich bin ein Zeitungleser. Nicht? Und ich bin darauf angewiesen, nicht? Was auf mich zukommt. Ich habe keine Fäden irgendwohin und kann nur davon ausgehen. Mag sein, dass Herr Havemann etwas hinter sich hat, ich wünsche ihm, dass er etwas hinter sich hat. Ich möchte ihm nicht das Schicksal von Harich wünschen, dass er im Gefängnis landet. Aber die Sache ist nun mal so, dass man damit rechnen muss, mit diesem Staat und mit dieser Form ist nicht zu spaßen.
Ja, entschuldigen Sie, Herr Gras, darf ich Sie etwas fragen? Möchten Sie, dass wir nun unsererseits unsere Sorge um bestimmte Personen, die bei Ihnen also verteufelt alleine sitzen oder vor irgendwelchen Gerichtsschranken stehen, dass wir die auch ausbreiten.
Nein, das ich wünsche nur von euch als Schriftsteller, als Kollegen, wenn wir jetzt hier so am Tisch sitzen, dass ihr einen Mann wie den Havemann stützt. Dass ihr in eurem Staat die Möglichkeit wahrnimmt, soweit sie euch geboten ist, einen Mann wie den Havemann, ganz gleich was nun passiert ist mit diesem lächerlichen Interview, ob er nun dazu steht oder nicht dazu steht, dass es nicht einfach zu Sanktionen kommt. Dass er nicht den Weg nach Bautzen geht oder irgendwo hin, sondern dass ihr für euch als Schriftsteller und eurer privaten Funktion
ihr habt es ja gesagt, dass ihr ja auch als Einzelperson da sitzt, dass ihr das wahrnehmt und sagt, Menschenskind, der Havemann, der ist ordentlich, wir kennen den seit 53, er war neben Seldmann der Einzige, der wirklich Zivilcourage besessen hat am 16. Juni, einen Tag davor. Und jetzt stehen wir mal zu dem Mann, ganz gleich, was er gesagt hat. Und das muss natürlich heraus, man kann es nicht als Interesse
sagen. Günther, wir können, ein Moment, darf ich,
das Thema doch
Herr Kant, darf ich einen Moment, Sie bekommen sofort das Wort. Wir können jetzt nicht die Diskussion noch auf Professor Havemann ausdehnen, dann hätten wir sie so beginnen müssen, denn Havemann hat sehr viel gesagt, was für uns ungeheuer interessant ist. Nicht, weil es im Gegensatz zu, vielleicht im Gegensatz zur Generallinie der Partei steht, sondern weil es überhaupt interessant ist. Wir können es nicht ausdehnen. Ich würde Sie bitten, Herr Kant, sich kurz zu fassen.
Ja, ich meine nur, dass ich es einfach nicht so ganz fruchtbar finde, dass, wie ich doch sehe, Ende unseres Gespräches hier völlig neue Dinge ins Spiel gebracht werden, zu denen man natürlich schon ganz gerne noch etwas sagen würde, aber mit der Peitsche der Zeit im Nacken natürlich schlecht etwas sagen
kann. Nein, sagen Sie
noch. Ich halte es nicht für, wirklich nicht für den Gegenstand, den Gesprächsgegenstand, zu dem wir hier zusammengekommen sind. Herr Grass geht von der für ihn klaren Tatsache aus, dass alles, was er über diese Geschichte weiß, zutreffend ist und dass er, und er geht davon aus, dass wir also nun, er fordert uns hier zur Unterstützung dieser oder jener Person auf, von der wir vielleicht ganz andere Meinungen haben als er, ganz sicher sogar. Und wie gesagt, dieses Spiel können wir natürlich spielen. Wir können uns jetzt hersetzen und jetzt ruft jeder seinen auf. Das geht.
Lassen Sie Herrn Wien, sondern Herrn Johnson.
Lassen Sie uns doch darauf einwirken. Und das können wir beide tun. Wobei wir wirklich in einer besseren Situation da sind.
Natürlich.
Lassen wir uns in unseren beiden Staaten darauf einwirken, dass sich die Situation hier in Deutschland mit diesen beiden Staaten und mit West-Berlin normalisiert, dass verhandelt wird. Dann werden all diese unnormalen Erscheinungen, die also weit in unsere Arbeit und in unser Leben einwirken, sich beheben lassen auf normale Art und Weise.
Da hat Wien zweifellos recht, Herr Jonsson.
Ja, ich möchte die Herren von der anderen Seite, Entschuldigung, wie soll man das jetzt da ausdrücken?
Ja, sag ich es doch so.
Ja, nicht also die Gäste aus der DDR, möchte ich bitten, diese Bemerkung von Grass nicht als eine Provokation aufzufassen. Wir haben über den Fall von Herrn Havemann nicht gesprochen, weil wir ein unbelastetes, von Spannungen nicht allzu sehr beeinträchtigtes Gespräch wollten. Wenn Herr Grass jetzt diesen Fall Havemann, hoffentlich ist es keiner, zur Sprache bringt, dann doch nicht, um Sie zu ärgern oder Sie zu provozieren.
Ich habe es begründet. Warum?
Ja, nicht, sondern weil er, genau wie wir, ein Interesse daran hat, dass die andere deutsche Seite sich verhandlungsbereit zeigt, nicht? Und es ist natürlich für uns sehr schwierig zu begreifen, dass jemand wegen philosophischer Auslegungen von einem chemischen Lehrstuhl entfernt wird, nicht? Und sehen Sie, es war einfach eine Erkundigung, mit wem reden wir denn da? Und sehen Sie, diese Kenntnisnahme, von der Notwendigkeit Sie auch gesprochen haben, ist nötig.
Uwe, es war nicht nur ein Lehrstuhl für Chemie, sondern es, glaube ich, war auch ein Lehrstuhl für Philosophie. Aber,
die Stimme eines Intellektuellen, und man kann es nicht einfach auf Ressort Schriftsteller begrenzen. Wir kommen, es geht nicht drum herum, wir können es nicht aussparen. Deswegen
Tatsache ist, ich kenne Herrn Professor Havemann, Tatsache ist, dass er jahrelang seine Vorlesung gehalten hat, seine Ideen öffentlich kundgetan hat. Es gab eine interessante Diskussion, die fortgesetzt wird. Diese Maßnahmen sind in dem Augenblick getroffen worden und ich habe mit großem Vergnügen am letzten Sonntag in dem viel berüchtigten, nicht wahr, Frühschoppen von Höfer gehört, dass viele bei Ihnen der gleichen Meinung sind. In dem Augenblick kam es zu diesen administrativen Maßnahmen von Seiten einer staatlichen Stelle, in dem Augenblick, wo er sich in die praktische Politik auf eine was ich absolut verstehe, unqualifizierbarerweise sozusagen einmischte.
Aber das, das ist doch erst eine nicht Sanktionen folgen. Wir reden doch, Sie sprachen vorhin von Leningrad. Wir wissen doch alles, was hinter Sanktionen stehen kann. Nämlich Gefängnis, ganz simpel. Vielleicht ist Havemann einer besseren Stellung als Harich. Wir wollen es ihm wünschen. Sind vorbei. Nicht? Aber die Sanktionen, die Möglichkeit, die Drohung ist dahinter. Und wenn wir von Gemeinsamkeiten sprechen und wenn dieses Gespräch fortgesetzt werden soll, dürfen wir es einfach nicht ausklammern. Es muss möglich sein, dass in einem Gespräch zwischen Schriftstellern aus der DDR und Westdeutschland
und West-Berlin
gut, Unterscheidung hin und her, aus der Schweiz, aus Österreich, vielleicht gibt es auch welche in Luxemburg, die Deutsch schreiben, dass es möglich ist, hier, einfach wo Gewalt auftritt, wo die Belange eines Schriftstellers oder eines Intellektuellen, ob er nun Chemie macht oder ob er Romane schreibt, dass man oder doch etwas Gemeinsames findet, dass man sagt, hier hört es auf.
Nicht? Ja, aber Herr Grass, Sie arbeiten doch in diesem Falle wirklich mit Spekulationen. Was vorgegangen ist, ist ein, es handelt sich darum, dass ein Angestellter einer Institution über das hinausgegangen ist, was in seinem was in dem Arbeitsvertrag zwischen ihm und der Institution festgelegt worden ist.
So etwas gibt es nicht. Aber jeder Mensch hat ein Privatleben.
Frau Professor Riemek zum Beispiel hat ja Dinge erlebt, über die sich auch reden ließe. Oder auch ein Mann, der Hage-Mann heißt, hat ja auch so dieses und jenes erlebt. Wenn wir darüber reden wollen, bitteschön, das können wir natürlich machen.
Ja, wir kommen sehr weit. Wir kommen sehr weit, aber wir können jetzt das Gespräch nicht fortführen. Vielleicht machen wir ein neues Gespräch darüber. Etwas ist zweifellos. Ich frage mich, wir mischen uns dauernd in die Politik ein und wir haben zwar sehr viel Beschimpfungen hinzunehmen, aber wir... Es können keine Strafandrohung oder ähnliche Art. Und wir verlieren nicht unsere Posten und wir verlieren nicht unsere Einkünfte. Ach nein.
Das wechselt.
Mag sein. Nicht unter. Man könnte. Und jetzt sind wir bereits beim Aufrechnen. Ich finde, wir sollten jetzt hier dieses Gespräch beenden. Wir haben genug miteinander gesprochen. Eigentlich nicht genug miteinander gesprochen. Ich frage mich. Hat es Sinn, so ein Gespräch fortzuführen? Wir sind wieder auf die Unterschiede gekommen. Und wir haben wieder ein deutsches Gespräch geführt, wobei wir feststellen, dass wir sehr verschiedener Meinung sind.
Wir haben das deutsche Gespräch geführt.
Ja, aber wir haben offen gesprochen und es hat jedenfalls von keiner Seite jemand sich gescheut, das auszusprechen, was er, so nehme ich an, für richtig hält. Wir sollten dieses Gespräch fortsetzen und wir werden es fortsetzen. Ich danke Ihnen sehr.
Deutschlandradio Retro.